Flausen.
Ja, ich heiße euch sehr herzlich willkommen heute Abend hier bei uns im Saal im Literaturhaus. Ich habe die letzten Abendveranstaltungen hier im Saal immer noch kurz ein, zwei Sätze zur Situation um uns herum formuliert, will das auch heute tun und ja, nicht so tun, als wäre das irgendwie alles hier im luftleeren Raum. Europa ist im Krieg, es gibt den Krieg in der Ukraine und trotzdem müssen wir natürlich alle irgendwie dafür sorgen, dass wir bei Kräften bleiben und wir können auch nicht alle 30 Sekunden unsere Handys checken und gucken, wie es aussieht und von daher bin ich trotzdem froh, vor allem froh, dass wir irgendwie auch als Haus weiter unsere Arbeit machen können und machen dürfen und auch machen sollen. Am 14.03. gibt es einen großen Abend hier zur Ukraine im Haus. Heute gibt es einen anderen großen Abend und die Beschäftigung mit Literatur, das Nachdenken über Literatur hat ja unter anderem auch jenseits aller Schönheit und Poesie manchmal auch die Funktion, etwas Tröstendes zu sein und auch was Schönes, sich auch für eine bestimmte Zeit mal in andere Welten begeben zu können. Und von daher schön, dass ihr heute Abend hier seid, im Saal bei uns seid, zur 20. Flause. Denn zum 20. Mal setzen wir euch heute Flausen in den Kopf. Und anlässlich dieses Jubiläums holen wir die Flause aus dem Digitalen ins Analoge in unseren Saal. Das heißt, heute sind Thomas von Steinecker und Caroline Kallies hier auf der Bühne zu Gast. Normalerweise gibt es das Format digital. Auch heute wird die Folge digital nachzuhören sein im Nachgang zu den anderen 19 Folgen. So heißt eben der Literaturpodcast, den wir einmal pro Monat eben durchführen. Mit Caroline Kallies, die Lyrikerin ist, Literaturvermittlerin, Moderatorin und in dieser Woche auch Leiterin der Kulturakademie zusammen mit Matthias Navrat, der heute Abend auch hier ist. Und zur 20. Folge haben wir Thomas von Steinecker zu Gast hier heute auf der Bühne. Er ist in erster Linie Schriftsteller, macht aber auch viele andere Sachen, Filme zum Beispiel, kennt sich gut aus mit Comics und hat zuletzt ein Buch geschrieben, das sich mit gescheiterten Kunstwerken beschäftigt. Auch hier spielen die Flausen, die verrückten Ideen, auf eine bestimmte Art und Weise eine Rolle, könnte man sagen. Der Podcast ist zugleich nicht nur ein normales Gespräch zwischen Autor und Moderatorin, sondern zugleich auch immer eingebettet in ein kleines Literaturquiz, das uns oftmals auf die Spur setzt zu den großen Fragen des Schreibens. Aber viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen und auch gar nicht verraten. Wie gesagt, alle anderen 19 Folgen und auch die von heute Abend könnt ihr auf unserer Website wie auch auf den Plattformen iTunes, Spotify und anderen nachhören. Jetzt aber viel Spaß und herzlich willkommen hier Thomas von Steinecker und Caroline Kallies.
Ja, herzlichen Dank, Stefanie Stegmann, und herzlich willkommen an alle hier im Saal. Herzlich willkommen, Thomas von Steinecker. Stefanie sagte es schon, es ist ein besonderer Abend. Es ist die 20. Flause. Fast 2 Jahre lang gibt es dieses Format schon mit allen technischen Spannungen und Aufregungen von Anfang an mit ganz vielen unterschiedlichen Stimmen. Und ich bin sehr froh, dass Thomas von Steinecker heute Gast ist und sich auch diesem Literaturquiz aussetzen wird und du sagtest es auch schon, es ist insofern ein besonderer Abend, dass man das Gefühl hat, sich ein bisschen abschütteln zu müssen, um im Hier sein zu können. Aber ich denke auch, Thomas ist ein sehr jetziger Autor, insofern werden wir sicherlich den ein oder anderen Bogen spannen, nicht zur großen Weltlage, aber zu dem ein oder anderen was an unendlichen Gedankenspiralen, die bei uns im Kopf sind, sicherlich anknüpfen kann. Seine Biografie, vielleicht darf ich auch noch das ein oder andere Spotlight setzen. Du bist 1977 geboren und hast 2007 debütiert mit Wallner beginnt zu fliegen. Und im selben Jahr ist deine Promotion auch in Buchform erschienen, über literarische Fototexte zu Rolf-Dieter Brinkmann, Alexander Kluge und W.G. Sebald, also 3 der ganz großen Nachkriegsautoren. Und ich finde es auch spannend, darüber sprechen wir bestimmt heute auch noch, dass natürlich auch Bilder in deinen Romanen eine große Rolle spielen, immer wieder, aber dass auch das Bild und auch das bewegte Bild so im Laufe deines Schaffens immer stärkeren Raum eingenommen haben. Da bin ich ganz gespannt, irgendwie mehr zu erfahren, wie das vonstatten gegangen ist, was genau du da tust und welchen Themen du dich da annimmst. Und wir wollen aber auch, Stefanie hat es schon gesagt, vor allem über dein neuestes Buch sprechen, das gerade erschienen ist und das ein Sachbuch ist. Ende offen heißt das Buch der gescheiterten Kunstwerke und es ist auch relativ dick geworden und geht teilweise um viele dicke Romane, aber eben auch um ganz viele unterschiedliche Kunstwerke, die gescheitert sind oder die nicht zum Ende gekommen sind. Und da geht es um Filme, es geht um Gemälde, um allerlei und auch die vielen Gründe, warum ein Kunstwerk scheitern kann. Und über all das wollen wir heute sprechen. Aber was mich zuallererst interessieren würde, Thomas, jetzt darfst du auch nochmal sprechen, nachdem so viele so lange um dich herum gesprochen haben. Wie kamst du zu diesem Buch? Also wo hast du angefangen? Wo ist dir sozusagen das Scheitern das erste Malig begegnet und dass es sich irgendwie immer größer, dass es immer größer geworden ist?
Ja. Das war 2004, da ist nämlich, ich kann das relativ konkret benennen, weil es mit einem gescheiterten Kunstwerk zu tun hat. Das war so die Initialzündung, da hat Brian Wilson das Smile-Album dann tatsächlich in seiner Version vollendet. Das Album, was die Beach Boys in den 60er Jahren nicht fertig bekommen haben und über das er dann irgendwie quasi verrückt geworden ist, um es mal verkürzt auszudrücken. Und weil ich damals schon großer Beach Boys-Fan war, habe das irgendwie verfolgt und dieses Smile-Album war immer so der heilige Gral der Popmusik. Und jeder hat irgendwie geunkt, wie hätte das wohl ausgesehen oder sich angehört in den 60er Jahren und die Musikgeschichte wäre vielleicht eine ganz andere gewesen. Und ich habe mich da sozusagen unbewusst vertraut gemacht mit dieser ganzen Faszination und Mechanik, die das Unvollendete und auch das Gescheiterte im Kopf eigentlich so freisetzt. So. Und dann, das war dann das erste gescheiterte Kunstwerk, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Und weil mich das so fasziniert hat, ja, weil man die ganze Zeit nur überlegt, wie wäre es denn gewesen, wenn, also dieser Konjunktiv, habe ich mich dann nach und nach immer weiter auf die Suche gemacht, ja, gibt es denn da noch mehr so gescheiterte Kunstwerke? Und es gab natürlich Tausende. Mhm. Ja. Also es war eine sehr schöne Spielwiese, sich da damit eigentlich dann konstant über die Jahre hinweg zu beschäftigen.
Mhm. Und ganz zum Schluss gibt es ja auch tatsächlich eine Liste. Also auch dieses Buch ist ja quasi unvollendet. Insofern, dass es noch viel mehr unvollendete Kunstwerke gibt, als die, die du darin ausführlich beschreibst. Insofern ist da auch immer noch, auch das ist hinten offen.
Das war klar. Also man kann ja nicht ein Buch über unvollendete Kunstwerke schreiben und dann so behaupten, es sei jetzt, damit ist das Thema abgeschlossen und erledigt. Ja, also. Das musste dann formal auch irgendwie aufgenommen werden.
Es ist ja bei dem Quiz, beim Flausen immer so, dass ich tatsächlich im Vorfeld ganz gern die Autorinnen und Autoren frage, was hat euch geprägt, womit beschäftigt ihr euch gerade? Und es ist aber natürlich so, dass dieses Buch auch so eine unglaubliche Fundgrube ist an Autoren. Ne? Ich glaube, es gibt... Ingeborg Bachmann ist die einzige Autorin, glaube ich, oder? Bin ich?
Jane Austen und so kommen natürlich schon vor am Rande. Es kommen dann auch Künstlerinnen vor. Meine Architektinnen, Zaha Hadid natürlich, die irgendwie relativ früh verstorben ist. Aber ich meine,
das
wir reden
ist
halt über...
Ja, ne, ist nur sozusagen wie genderig. Ja, ich kann Autoren sagen, weil...
Ich gebe dir absolut recht, ja klar.
Genau. Also es ist so eine Fundgrube und so ein Füllhorn, aus dem man schöpfen kann. Und das habe ich natürlich auch total freudig getan. Und ich bereite dich darauf vor, jetzt kommt die erste Quizfrage. Okay, halte ich fest. Also es ist ein Zitat, das ich dir jetzt vorlese. Und du darfst entscheiden, ist das von Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur, den viele von euch vielleicht von dem Roman Chick kennen und der mit Arbeit und Struktur eine Art Tagebuch vorgelegt hat über seine letzten Lebensjahre. Oder ist es von David Foster Wallace, dem Amerikaner, der relativ jung auch verstorben ist und sich das Leben genommen hat, ja beide, also das eint beide, und aus seinem Essay E Unibus Pluram, Fernsehen und Literatur in den USA.
Okay.
Gut. Es geht so. Schriftsteller neigen gattungsgemäß zum Gaffen. Sie lauern und starren gern.
Ja.
Nein, stopp. Sie sind geborene Zuschauer. Sie sind Betrachter. In der U-Bahn sind Sie es, deren zwangloses Starren manchmal etwas Gespenstisches bekommt, etwas Raubtierhaftes. Das liegt daran, dass das Tun und Treiben der Menschen die Nahrung des Schriftstellers sind. Schriftsteller beobachten andere Menschen so, wie Schaulustige bei Autounfällen verlangsamen. Sie selbst wollen unbedingt Zeugen sein.
Ja, ich würde sagen, David Foster Wallace. Das ist auch irgendwie, habe ich gerade gedacht, man merkt irgendwie, dass es übersetzt ist.
Mhm. Genau, von Markus Ingendey, um das noch zu sagen.
Man müsste mal das sich genauer anschauen, warum man merkt, dass es übersetzt ist. Also so würde, hätte nicht nur Herrndorf nie geschrieben, sondern so würde ein deutscher Schriftsteller, deutsche Schriftstellerin würde so nicht schreiben, weil es kein richtiges Deutsch ist irgendwie. Okay. Man merkt, dass es aus dem Englischen irgendwie kommt. Okay. Ja, auch das Wort Gaffen ist irgendwie debatable, ob das so zu übersetzen ist.
Okay, das hatte ich auf die Spur gebracht. Das ist ganz
weil das tatsächlich in dem Aufsatz ist, dieses Wort Gaffen, so war immer schon sehr auffällig für mich, weil ich zuerst die deutsche Übersetzung gelesen habe. Das ist irgendwie hängen geblieben. Das ist so ein Keyword in dem ganzen Aufsatz. Mhm. Und, auch dieses typisch David Foster Wallace, dieses Verkehrsunfall in Zeitlupe, das ist immer so dieses makabre, morbide, tödliche und zugleich irgendwie lustige. Das ist typisch David Foster.
Mhm. Und vielleicht, um ihn vorzustellen, kurz, ne? Also er hat 1996, was ich eigentlich wahnsinnig finde, dass das so lange her ist, mir kommt das irgendwie viel näher vor, aber 1996 hat er einen sehr umfangreichen Roman vorgelegt, Unendlicher Spaß hieß der, und er war damals 33 Jahre alt und war, ne, wie so ein Wunderkind. Ja?
War 33, echt Jesus Age.
Das steht in deinem Buch.
Ja. Das stimmt.
Ich hoffe. Genau, und er war halt, ne, wie so ein Rockstar, also betrat er quasi so die große Bühne, und es war einfach auch so ein unglaublich dicker Klops, und anschließend arbeitete er an einem neuen Roman, der quasi, ne, irgendwie ebenbürtig sein konnte, und darüber, ja, was ist darüber passiert?
Na, David Foster Wallace war immer schon depressiv. Der war auch schon depressiv, als er Unendlicher Spaß geschrieben hat. Und dann kamen, glaube ich, letztlich drei Sachen zusammen. Diese Depressionen, dann dieser wahnsinnige Erfolg des Buches. Also David Foster Wallace hat ja auch ausgesehen wie so ein Grunge-Star letztlich, so immer mit Stirnband und nicht zugeschnürten Boots und so, und einfach extrem cool auch so als Typ, ja. Nicht umsonst war er mal Profi-Tennisspieler. Also es war dieser wahnsinnige Erfolg, mit dem wir alle irgendwie dann nicht klargekommen wären. Und dann war halt einfach, und das ehrt ihn sehr, extrem ernsthaft. Er wollte nicht stehen bleiben. Es wäre ja irgendwie leicht gewesen, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie Unendlicher Spaß 2, Reloaded. Das hat er nicht gemacht, sondern hat, was er in dem Aufsatz eigentlich dargelegt hat als seine Poetik, wollte er auch umsetzen, und er wusste selber, dass ihm das in Unendlicher Spaß nicht gelungen ist. Er wollte eigentlich, Unendlicher Spaß ist ja sehr ironisch, sehr witzig, manchmal auch zynisch und völlig überdreht auch, ja. Und er wollte was sehr Ernsthaftes schreiben und hat sich dann so auch die wirklich die schwerstmögliche Aufgabe überhaupt gestellt, nämlich, dass er über vollkommene Monotonie und Langeweile schreibt. Ein 1000-Seiten-Roman über Langeweile, ja, über die amerikanische Steuerbehörde auf dem Land Mitte der 80er Jahre. Ja. Was passiert da? Und es sind natürlich alles irgendwie auch komplett langweilige Typen, die aber durch die David Foster Wallace-Mühle gedreht werden und dann auch extrem schräg sind. Und er hat einfach, letztlich hat er keinen Plot gefunden dafür, für diese komplette Monotonie. Es sind alles, also ich mag das Buch wahnsinnig gern. Es ist eigentlich eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Ich finde es auch viel besser als Unendlicher Spaß, weil es diese Ernsthaftigkeit hat. Es sind lauter Kurzgeschichten eigentlich über sehr schräge, sehr amerikanische Typen, die alle in dieser Steuerbehörde arbeiten.
Und vielleicht kann man sagen, ne, dass der Titel ist Der bleiche König. Also es wurde anschließend auch, obwohl es quasi Fragment blieb oder ne, nicht von ihm abgesegnet wurde, als etwas Fertiges publizieren.
Genau. Und das waren diese drei Gründe, also Depression, großer Erfolg und letztlich das Scheitern an so einem Werk, an dem man eigentlich nur scheitern kann, dann hat er sich eben aufgehängt.
Es gibt ja den Begriff des totalen Romans, ne? So nennst du es auch. Und ich hab extra mich hier so ein bisschen mit Büchern bewaffnet, einfach auch um nochmal zu zeigen, was an Menge an Stoff, also hier vorne haben wir Marcel Proust mit Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und hier Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, die auch vorkommen und die auch, ne, so ein Beispiele für sind, der totale Roman, also quasi die ganze Welt, alles in ein Buch, wie dick es auch werden mag, zu packen und daran auch, ne, an dieser unglaublichen Vorstellung auch zu scheitern oder ja, sich abzuarbeiten.
Ja, man könnte eigentlich sagen, die einzig gemäße Form, einen totalen Roman zu schreiben, ist, ihn nicht zu vollenden. Also nicht nur, weil er eben über alles geht und dann auch über das Nichtgesagte, was dann eben anfängt, wenn die leeren Seiten beginnen, sondern weil in dem Fall auch diese beiden Autoren, das ist buchstäblich eben ihr Lebenswerk gewesen, ja, an dem sie einfach jeden Tag bis zum Ende ihres Lebens geschrieben haben. Das war ihr Lebensinhalt. Und insofern konnte es dann auch nur irgendwann abbrechen, weil sie natürlich für sich den Plan hatten, endlos weiterzuschreiben. Das ist ja vielleicht auch der größte Traum eines Autors überhaupt, einfach auf ewig schreiben zu können.
In dem Essay von David Foster Wallace geht es ja auch darum, sozusagen, wie kann man die Medien oder, ne, das Mediale so mit in die Literatur bringen. Und mein Gefühl ist, dass das eigentlich etwas ist, was du auch schon von Anfang an eigentlich für dich so mitreflektiert hast, ne? Also wie schon erzählt, du hast nicht nur zu diesem Thema promoviert, sondern tatsächlich auch in deinen Roman, sei es, ne, bei Wallner beginnt zu fliegen, deinem Debüt, hast du schon so mit einem kurzen Comic sozusagen experimentiert, aber bis hin auch zu dem Roman Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, ne, wo du auch dann, ne, mit Listen und Fotos und wo siehst du für dich, also was ist sozusagen für dich das Meer dieser Fotos, wenn ich so Blatt mal frage irgendwie, ne? Weil ich frage erstmal, bevor ich eine These dazu habe.
Naja, das war... Ich bin da irgendwann wieder davon abgekommen, aber eigentlich würde ich gerne da auch wieder hinkommen. Es hat auch einfach pragmatische Gründe. Das kam eigentlich aus der Überlegung oder aus der Wahrnehmung raus, dass ein Buch ja letztlich immer schon viel mehr war als nur mit Buchstaben bedruckte Seiten. Wenn man sich die mittelalterlichen Handschriften anschaut, das sind fantastische Bilder drin oder Buchstaben, die plötzlich zu irgendwelchen Tieren werden. Also so das Gefühl, nicht nur, ich behaupte jetzt auch mal etwas größenwahnsinnig, dass ich immer einen totalen Roman schreiben möchte, ja, in jedem Buch, aber das auch noch auf das Formale irgendwie zu übertragen, dass man sagt, ich mache jetzt nicht nur Wörter und Buchstaben, weil ein Buch und ein Roman einfach auch tatsächlich alles sein kann. Und aber was dann etwas, das ist ja auch vielleicht eine große Sinnlichkeit, die davon ausgeht, dass man ein Buch sinnlicher macht, dass man es auch jetzt, was ich bei dem Buch sehr gern habe, ist, dass es so haptisch irgendwie am Umschlag interessant ist, auch das Konzept innen mit den Abbildungen und den Weiß auf Schwarzdruck und so weiter. Das ist auch letztlich ein Konzept, was mir sehr wichtig war, ja. Diese Sinnlichkeit, und deswegen bin ich auch gar kein Fan von Hypertexten oder digitalen Projekten und so, wo man dann sofort sagt, ja, aber du kannst doch da Multimedia machen und so. Nee, ich brauche irgendwie dieses Anfassen, ja. Und auch wenn man dann irgendwie einen Link irgendwie reinmacht oder so, das ist schon ein bisschen erbärmlich dann auch.
Okay. Weil meine These war,
du hast gefragt.
dass ich mir dachte, also weißt du, ob du, wie soll ich sagen, also dass es den Dreh hat, dass du auch einen Plot, den du erzählst, und alle drei Romane, die ich hier zu kurz mit einem Titel anskizziert habe, sind ja komplett unterschiedliche Romane, ne? Also sie erzählen ja was ganz anderes. Aber dass du dann doch irgendwie sozusagen wie dem Plot nicht also sozusagen, dass du den Leser nicht so irgendwie in die Fiktion entlassen willst, sondern immer irgendwie wieder auch ihn unterbrechen möchtest und sagen möchtest, schau um diese Ecke oder so.
Ja, ich glaube, ich würde es gar nicht so betrachten, weil das Spannende ist eigentlich, wenn es den Leser nicht aus der Fiktion zieht, sondern wenn er es wie selbstverständlich annimmt. Mhm. So wie irgendwie das beste Hörspiel aller Zeiten ist das von H.G. Wells, Krieg der Welten, das daherkam wie eine Live-Reportage und ganz Amerika hat damals gedacht, die Außerirdischen sind wirklich gelandet, nur aufgrund dieses Hörspiels, ja, weil eben die Fiktion so groß war, dass sie plötzlich die Wirklichkeit überwuchert hat oder stärker war als die Wirklichkeit oder mit ihr eins wurde. Und das ist eigentlich so das große Ziel, dass man ein fiktives Buch so völlig selbstverständlich nimmt und dann völlig reingezogen wird und alles akzeptiert, was darin passiert, auch das Fantastische oder Unwahrscheinliche. Mhm. Und dass diese neue Gravitation über einem Planeten herzustellen, das ist, glaube ich, immer so das Ziel. Was ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir das jemals gelungen ist, aber man braucht ja auch irgendwelche Ziele, an denen man dann scheitert.
Mhm. Und so habe ich dann das Gefühl, es verschiebt sich so ein bisschen in dem, was du tust. Wir machen den Stopp bei den Graphic Novels und den Comics, mit denen du dich nicht nur beschäftigst, ne, also auch Rezensionen dazu schreibst, sondern tatsächlich auch selber welche schreibst, immer in Zusammenarbeit auch mit den Illustratoren oder mit den Zeichnern und Zeichnerinnen. Und das hier ist schon erschienen, der Sommer ihres Lebens. Barbara Jelin hat die Bilder gemalt und du hast den Text geschrieben. Und ich glaube, auch ein weiteres Projekt kommt zum Ende, auch eine Graphic Novel über Stockhausen, ne, mit dem du dich intensiv auseinandergesetzt hast, also einem Komponisten der neuen Musik, der dich, glaube ich, schon relativ lange begleitet. Deswegen meine Frage, so, da scheint es sich so von außen hin so ein bisschen dann von der Textlastigkeit stärker so ins Bild, in die Bildlastigkeit zu verschieben. Kann man?
Ich glaube, das scheint nur so, weil das war immer schon angelegt. Du hast ja auch gesagt, im ersten Roman waren schon so kleine Comic-Sequenzen und schon damals wollte ich irgendwie einen Comic machen. Es hat sich dann nur, sage ich mal, so eine Kollaboration ist ja auch nicht einfach. Mhm. Du hast jetzt so leicht fertig gesagt, Bild Barbara Jelin, Text ich. So ist es natürlich nicht. Mhm. Ja. Das ist eigentlich ein totales Amalgam gewesen. Und wir haben uns gegenseitig, natürlich ist sie die Zeichnerin und ich Plot und Text, aber wir haben uns gegenseitig total beflügelt und befruchtet und inspiriert.
Und wie stellt man sich das dann, ne, vor? Sitzt ihr zusammen am Schreibtisch oder werft ihr euch wie immer wieder etwas zu oder wie entwickelt?
Ja, so allgemein könnte man das sagen. Ich habe eben die Geschichte entworfen und jedes Kapitel den Plot und die Bilder so beschrieben und was die Dialoge sind und habe das Barbara geschickt und sie hat dann zum Beispiel gesagt, das geht überhaupt nicht oder hier fehlt mir noch irgendwas zur Hauptfigur. Also vielleicht so ähnlich wie ein Lektor, Lektorin das macht. Ja. Und dann kam das wieder zu mir zurück und ähnlich war es dann auch bei ihren Bildern. Wobei jetzt bei ihren Bildern mich nicht so kompetent gefühlt habe, dass ich da jetzt groß kritisiere. Ja. Aber es war dann schon immer wieder, dass ich gesagt habe, hier fände ich es besser, wenn du das machst und so. Es wurde dann auch heiß diskutiert, ob es dann wirklich besser ist. Und das ist dann wirklich eine Teamarbeit, die ich immer mehr eigentlich wertschätze, weil wenn sie funktioniert, sie wirklich ganz fantastisch sein kann. Das ist auch das, was ich am Filmemachen so mag. Also Zusammenarbeit mit Kameramann, Zusammenarbeit mit Cutter, da kommt einfach etwas raus, auf das du selber nie gekommen wärst. Mhm. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Zitat von Virginia Woolf gelesen, dass Schreiben ist die Elimination of Ego. Mhm. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also das ist schon so eine Wunschvorstellung, die Ich-Auslöschung eigentlich.
Mhm. Mhm. Wenn ich da noch kurz weiterfragen darf, du hast ja tatsächlich dieser Band, der jetzt erst noch erscheint, zu Stockhausen, da hast du mit David von Bassewitz zusammengearbeitet und es erscheint nächstes Jahr und ihr habt 7 Jahre.
Dieses Jahr.
Ah, ich dachte 23.
Im November erscheint.
Ah, okay, ach toll. Aber nichtsdestotrotz 7 Jahre Arbeitszeit, was ich mir wahnsinnig viel und intensiv vorstelle und dann vielleicht auch die Herausforderungen, also quasi einem Komponisten, seinem Leben und seinem Lebenswerk, das wiederum, also zu verbildlichen. War das die Herausforderung oder?
Tja, was war die Herausforderung? Also die Geschichte ist so, dass ich als Kind ihn kennengelernt habe und wir bis zu seinem Tod sehr eng befreundet waren und ich immer eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht habe, das irgendwie auch für mich persönlich zu verarbeiten, was da eigentlich wirklich passiert ist, weil ich es bis heute nicht so begriffen habe. Es war bestimmt so die wichtigste Person in meinem Leben, die mich inspiriert hat als Künstler. Ja. Ich meine, klar, wenn du als 12-Jährigen so jemand kennenlernst und der widmet sich dir irgendwie sehr und geht sehr auf dich ein und fördert dich, klar ist es sehr inspirierend, aber ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, was mich so an diesen Menschen fasziniert hat und was ihn dazu gebracht hat, sich irgendwie zu meinem Mentor oder was auch immer zu werden. Und hatte in verschiedenen Medien probiert, das irgendwie darzustellen. Also ich habe auch 2009 einen Film über ihn gedreht und habe Texte über ihn geschrieben, habe immer gemerkt, das wird dem nicht gerecht, dieser Faszination, diesem Feuer, was da irgendwie übergesprungen ist. Und dann war Comic irgendwie so das Naheliegende. Aber ich kann jetzt nicht theoretisieren, warum Comic jetzt das Gemäße war für mich. Es hat einfach gepasst.
Und noch eine Frage, bevor die nächste Quizfrage lauert. Du machst Filme und das würde mich auch interessieren, wie kam es dazu? Also ganz basal frage ich, also was mich wirklich interessiert, das ist ja dann doch nochmal einfach eine ganz andere Arbeit. Also kommst du von einem Thema her, wie du ja auch Features machst und schaust dann, mit wem arbeitest du zusammen, was ist die Teamarbeit oder gibt es ein fertiges Manuskript oder wie entwickelt sich das und an welchen Stufen bist du wie beteiligt und
Also, wie ich dazu kam, ist relativ, du sagst basale Frage, das ist unfassbar banal. Deswegen, ich finde es auch so schön, das ist eigentlich das Schönste an dem Buch von Ende offen, finde ich, wie banal oft die Kunstherstellung ist und solche und wie entscheidend auch Zufälle sind. Und das beides war irgendwie entscheidend da auch in meiner Karriere als Filmemacher. Ich hatte einen Freund, der Regisseur war, also Fernsehregisseur, und wir haben gemeinsam überlegt, wir wollen mal irgendwie was zusammen machen. Und kamen dann eben auf Stockhausen, das war irgendwie naheliegend, weil er 80. Geburtstag hatte und ich befreundet war und also konnte irgendwie eine Verbindung herstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Regisseur ist dann ausgestiegen, das Projekt war aber schon genehmigt, das heißt, es musste gedreht werden. Und der Produzent hat dann zu mir gesagt, du, ich habe überhaupt keine Zeit, diesen Film zu drehen, wir müssen den aber machen, mach du mal, das ist nicht so schwierig. Und wenn du Probleme hast, dann komme ich schon irgendwie dazu. Okay. Und dann ins kalte Wasser geworfen und dann hat es aber einfach super funktioniert. Mhm. Also ich habe für mich dann entdeckt, das ist etwas, was mir Spaß macht, nicht nur wegen dem Thema, sondern irgendwie, ich habe natürlich unendlich viel Fehler auch am Anfang gemacht, so diese Anfängerfehler, aber habe gemerkt, dass es mir irgendwie liegt und dass ich auch das, was, glaube ich, bei Kunstproduktion immer wichtig ist, dass man auch bereit ist, das Projekt zu machen, auch wenn es sich nicht auszahlt oder wenn man keine Anerkennung oder kein Geld dafür bekommt, weil es einem so wichtig ist. Und das habe ich einfach gemerkt. Und dann bin ich irgendwie in diesem Filmcircle drin geblieben und habe dann auch irgendwie die Spielregeln gelernt, dass man beim Fernsehen immer, wenn irgendein Jahrestag ist, guckt man sich zwei Jahre vorher an, wer hat in zwei Jahren Jahrestag und dann reicht man die Projekte ein. Ja. Mhm. Jeder sagt, dass das bescheuert ist, auch die Redakteure, aber so läuft es halt leider. Ja. Und dann habe ich eigentlich jedes Jahr irgendwie einen Film gemacht, aufgrund dessen mein Vorschlag, Exposé geschrieben. Mhm. Dann gibt es Redaktionssitzungen, dann wird es beschlossen oder abgelehnt. Mhm. 9 von 10 Vorschlägen werden abgelehnt, muss man dazu sagen. Das heißt, du schreibst auch 9 Exposés und arbeitest dich in Themen ein, die nicht genehmigt werden. Mhm. Und dann eigentlich wirklich faszinierend, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden. Ich mache ja nur Dokumentarfilme über Künstlerinnen, Künstler. Mhm. Weil die Zeit so knapp ist, also man hat ungefähr 10 Drehtage, geht es natürlich nicht, dass du sagst, ich mache mich jetzt mal auf die Suche und weiß gar nicht, wie das dann am Ende aussieht. Mhm. Ja? Sondern du schreibst eigentlich vorher ein Drehbuch, wo auch schon drin steht, was die Protagonisten, die du natürlich irgendwie dir aussuchst, wahrscheinlich sagen.
Okay.
Ja. Und recherchierst das ganze Archivmaterial und mittlerweile weiß ich, dass da, also ich bin da natürlich irgendwie extrem, dass ich das vorher alles festlege. Mhm. Es gibt auch Leute, die das ein bisschen mehr Freiheiten lassen, aber im Prinzip ist schon vor dem Dreh eines Dokumentarfilms steht eigentlich schon alles fest.
Mhm. Okay, das heißt auch, du drehst gerade mit Werner Herzog, was ich ja auch enorm finde. Also hast du noch Respekt vor solchen oder bist du...
Es ist wirklich erstaunlich, weil ich als Jugendlicher unfassbar unter Social Anxiety gelitten habe und für mich das, also so eine Situation wäre für mich der blanke Horror gewesen früher und habe das jetzt eigentlich auch dieses Filme machen, wo ich ständig irgendwie in so soziale Situationen komme, wo ich Smalltalk führen muss und dann Leute in Anführungszeichen knacken muss, habe ich eigentlich auch so als Schule aufgefasst für mich, als Lernprogramm. Mhm. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich glaube, man sollte sein ganzes Leben einfach als großes Lernprogramm greifen und dann kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren.
Mhm. Das ist sehr schön.
Nicht alles vorher auswendig.
Ja, cool. Okay, wir kommen zur zweiten Quizfrage. Du bist bereit? Also, ist das entweder hier aus Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Aha. Das kann ich natürlich reichhaltig schöpfen. In der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Mhm. Oder, pass auf, ist das von dem Schweizer Autor Hermann Burger?
Okay, ich habe eine Chance. Gut.
Du hast nicht, ja? Okay.
Auch ist nichts alles von
mir. Genau. Den ich auch erst in deinem Buch kennengelernt habe, den ich tatsächlich vorher auch nicht kannte, mit seinem Text Tractatus Logico Suicidalis. Okay. Die Idee des Todes nistete sich endgültig in mir ein wie eine Liebe. Nicht, dass ich den Tod etwa liebte, ich hasste ihn vielmehr. Aber nachdem ich zweifellos von Zeit zu Zeit an ihn gedacht hatte wie an eine Frau, die man noch nicht liebt, haftete das Denken an ihn jetzt so vollständig in der tiefsten Schicht meines Gehirns, dass ich mich mit keiner Sache beschäftigen konnte, ohne dass ich diese erst durch die Idee des Todes hindurchgegangen wäre. Und selbst wenn ich mich mit nichts beschäftigte und mich völliger Ruhe hingab, leistete mir die Idee des Todes so unaufhörlich Gesellschaft wie die Vorstellung von meinem Ich.
Also ich würde eigentlich sagen Marcel Proust, weil das auch schon wieder so übersetzt klingt, aber Hermann Burger ist es durchaus zuzutrauen, aber dazu klingt es zu wenig schweizerisch irgendwie. Mhm. Also ich würde sagen Marcel Proust.
Sehr richtig.
Okay.
Ja. Puh. Genau. Zwei.
Ich habe ja natürlich das Ganze gelesen und auswendig gelernt. Mhm,
aber das wäre tatsächlich meine Frage. Hast du all diese totalen Romane, hast du die in Gänze gelesen oder viele? Also weil auch Robert
Musil auf jeden Fall, klar.
Ja.
Klappen. Naja, es soll jetzt nicht so klingen, aber es war tatsächlich so einer meiner Heroes als Jugendlicher. Marcel Proust habe ich nicht ganz gelesen. Ja. Habe ich vielleicht 3 Bände gelesen, aber ich fand ihn auch nicht so toll.
Mhm. Mhm. Was ich ja auch spannend finde in deinem Buch über die Kunstwerke, ist, dass du tatsächlich ja dich total auf die Suche machst, also oder Suche gemacht hast. Ne? Wie sind denn diese Bücher eigentlich entstanden? Was waren da irgendwie für Leidensprozesse? Was haben die Leute für Leben geführt? Wann war das Bankkonto mal wieder knapp? Wie hast du recherchiert? Weil ich fand es teilweise wirklich ne, sehr detailliert geschildert.
Tja, also über viele dieser Künstler waren einfach auch so Heldinnen und Helden von mir, sodass sich das so über die Jahre einfach auch angesammelt hat, Literatur über die oder man sammelt ja dann immer irgendwelche Fun Facts auch über seine Helden, ja. Und vielleicht die 40%, die ich mir dann neu erarbeitet habe, das war teilweise habe ich mir dann irgendwelche entlegenen Bücher tatsächlich gekauft, weil es oft auch die gar nicht in der Bibliothek gab. Und also ich schäme mich nicht, es zu sagen. Wikipedia war auch immer wieder, gerade auch dann in den Literaturangaben wichtig, um zu sehen, was gibt es da. Also es ist wirklich immer wieder erstaunlich, auch wenn nicht alle Fakten dann stimmen und Jahreszahlen sowieso nicht, aber wie wichtig doch Wikipedia bei solchen Sachen geworden ist oder wie selbstverständlich. Also ohne das würde das alles gar nicht mehr gehen.
Und was du nicht nur schilderst, ist, ne, also das ist eine, es waren jetzt wieder beide sehr, oder Marcel Proust war ein sehr umfangreicher Roman, wie er eben ne, daran scheitert. Naja, darüber kann man vielleicht diskutieren. Aber tatsächlich auch immer wieder, was ist die Herausforderung, einen Verlag dafür zu finden? Ne? Also auch da von Thomas Bernhard erzählst du mit seinen Verwerfungen, mit Unseld und so weiter. Also was ist es auch für eine Herausforderung, mit diesen Projekten jemanden zu finden? Weil wie lange braucht das zu schreiben, ne? Dass man da unterstützt wird irgendwoher, woher auch immer das Geld kommt? Also da hast du auch ganz viele unterschiedliche Beispiele.
Ja. Oder was ist die Frage? Wie schwierig es für die Autorinnen und Autoren war, einen Verlag zu finden? Oder?
Das, aber auch einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten mit so einer Art Projekt. So.
Ja, es ist erschütternd. Also Proust hatte ja dann, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das Glück, dass er dann irgendwann nach Erscheinen des ersten Bandes so viel Erfolg hat und so viel Preise gewonnen hat, dass er dann wirklich so eine literarische Sensation wurde. Und aus dem war er einfach Millionenerbe, der zwar auf sehr großem Fuß gelebt hat, aber er hatte jetzt keine akuten Geldsorgen. Ja? Während bei Musil, hat mich dann auch nochmal erschüttert, als ich das im Detail gelesen habe, dass ihn einfach dann auch niemand mehr kannte. Und niemand mehr, der hat dann letztlich halt von dem Vorschüssen und von sehr großzügiger Unterstützung von Rowohlt gelebt, aber auch eine Unterstützung, wie sie heute gar nicht mehr vorstellbar ist eigentlich. Aber hat der auch einfach nicht wirklich geliefert, das, wofür er die Vorschüsse bekommen hat. Und als er dann gestorben ist, ich weiß nicht, waren irgendwie drei Leute dann bei der Beerdigung und es stand nichts in der Zeitung und unvorstellbar. Und es hilft ihm ja auch nichts, dass wir ihn jetzt alle toll finden und er in der Literaturgeschichte steht. Also das sind schon immer so Sachen, wo man Knoten, also ich kriege da einen Knoten im Hals, einen Kloß im Hals.
Wenn wir auch nochmal, ich bin so dreist, den Bogen nochmal schlagen zu dem, womit du dich inhaltlich beschäftigst und was Themen sind, da habe ich, weil das Thema jetzt, ne, also bei Proust dieses Zitat, der Tod war. Mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass es etwas ist, was vielleicht jeden Menschen, aber dich in deinem Schreiben auch tatsächlich sehr umtreibt. Also wenn ich hier die Graphic Novel nochmal vor mir sehe, Der Sommer ihres Lebens, das auch sozusagen, ne, sehr dezidiert am Ende diesen Sterbemoment skizziert und auch im Ende offen. Ist ganz oft, dass du sozusagen die Sterbemomente der Künstler irgendwie so ganz, also woher auch immer du das ne, weißt und recherchiert hast, so ganz genau beschreibst, das ne, quasi, ich glaube, Marcel Proust hat ja quasi fast noch den Stift in der Hand.
Das ist aber alles tatsächlich dokumentiert. Also ja. In dem Buch, das war mir jetzt auch wichtig, ich wollte da überhaupt nichts ausschmücken oder so, wie das dann oft irgendwie beim erzählenden Sachbuch neuerdings ist, irgendwie Proust röchelte und hustete und das sind alles wirklich Zeitzeugenberichte, auf die ich mich da stütze. Und oft wusste man es nicht. Und wenn man es nicht wusste, habe ich es dann auch nicht reingeschrieben. Mhm. Bei Proust ist es sehr genau dokumentiert, weil sein Bruder Arzt war, der ihn dann bis über den Tod hinaus betreut hat. Mhm. Ja, was die Faszination des Todes. Ja, ich habe ein Problem mit Abschieden. Vielleicht ist das meine Therapie, das mal abzukürzen.
Okay. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und erschreckt festgestellt, dass die Zeit schon so weit vorangeschritten ist. Aber ich wollte auf jeden Fall noch auf deinen letzten Roman, der aber auch schon wieder von 2016 ist, gell? Er hat schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, die Verteidigung des Paradieses zu sprechen kommen, im Sinne von, dass es ja auch eine Endzeitgeschichte ist, also eine Dystopie. Wir erfahren von Heinz, der uns diese Geschichte erzählt, einem Jugendlichen, das quasi in der Anfangssituation alle um ihn herum gestorben scheinen, außer wenige, die sich in die Bayerischen Alpen zurückgezogen haben. Und ich wäre neugierig von dir zu wissen, also weißt du, wie sich jetzt für dich auch gerade anfühlt im Moment, wo man das so ein bisschen das Gefühl hat, Dystopie holt einen vielleicht ein?
Ja, also du hast ja gesagt, der Roman ist von 2016 und also nächstes Jahr erscheint mein neuer Roman, den ich dann geschrieben habe, 2016 anfangend. Ja. Da ist eigentlich, das finde ich eigentlich die viel interessantere Variante, weil der beginnt 1991, was so für mich das unbeschwerteste Jahr der Menschheitsgeschichte war, wo man irgendwie dachte, alles wird super und gut und wir haben es geschafft. Und da ist die Hauptfigur, ist da 10 und dann begleitet der Roman eigentlich sein ganzes Leben zusammen mit seinen Freunden und seiner Familie. Und ich habe den Roman eigentlich 2019 oder 2020 einmal durchgeschrieben gehabt. Mhm. Also ich schreibe immer erst nach vielen Anläufen einmal durch und dann bearbeite ich. Mhm. Aber am Grundkonzept ändert sich dann nichts mehr. Und das der schreibt sich sehr nah an der Zeitgeschichte entlang. Mhm. Da kommt auch Trump vor und die Nullerjahre und 9/11 spielt eine große Rolle. Also mir war es wichtig, irgendwie die Zeitgeschichte mit einfließen zu lassen und stellte mir natürlich irgendwie dann auch von 2019 ausgehend so eine Zukunft vor. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt selber festzustellen, dass quasi jedes Jahr irgendwie was Weltgeschichtliches passiert, wo ich mich frage, wie kann ich das, soll ich das überhaupt in den Roman einfügen? Oder ich immer das Aktuelle in den Roman zu nehmen, tut ja oft auch dem Roman dann nicht besonders gut, weil in 2 Jahren sieht die Welt dann auch schon wieder anders aus. Wie schafft man so die genaue Balance zwischen einerseits das Aktuelle mit einfließen zu lassen, aber andererseits doch so allgemein zu bleiben, dass es letztlich offen bleibt, was da alles passiert sein könnte oder dass man sich auch gemeint fühlt. Mhm. So, ja. Und das ist eigentlich gerade so die Frage, die mich beschäftigt, weil ich jetzt so im letzten Lektorat des Romans liege und mich frage, ja, wie machst du jetzt mit Corona und Ukraine jetzt irgendwie alles? Nee, aber letztlich ist schon die Lösung so, das nehme ich ja auch an mir selber wahr, dass es irgendwie, dass Dinge, die in meiner Jugend passiert sind oder bis vielleicht bis zum 35. Lebensjahr, würde ich jetzt mal sagen, trotzdem immer noch stärker sind als das, was in der Gegenwart passiert. Mhm. Dass ich es dann doch versuche, so allgemein wie möglich zu halten und dass es jetzt irgendwie falsch wäre, da konkret jetzt auf irgendwelche Ereignisse einzugehen, wo sowieso niemand weiß, wie die jetzt ausgehen oder was für Auswirkungen.
Mhm. Okay, aber sonst weißt du immer relativ klar, wann dein Roman zu Ende ist? Also weißt du, wann, weil wir vom totalen Roman gesprochen haben, ne, der irgendwie alles mit reinpackt, hast du ein Gefühl dafür, wann deine Projekte zu Ende sind?
Ja, also deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie einen totalen Roman schreiben können, weil mir das Ende einfach vom Roman so wichtig ist. Das ist das, worauf alles hinausläuft, ja, wie der.
Das heißt, du kennst es früh, du weißt.
Genau, und da schreibe ich dann auch irgendwie drauf hin, ja, wenn man auf den Berg steigt.
Okay. Ich bin ja, also manchmal, wenn ich mich vorbereite hierfür, bin ich wie so ein Trüffelschweinchen. Also ich gucke immer nur, was gibt es immer so für heimliche Nebenprodukte oder noch irgendwo Informationen zu dem, was noch so gibt. Und vielleicht erinnerst du dich an dieses Buch. Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher?
Nein.
Ach, das, okay, was war da bist das du mal? Mit drin. Was war das? Und warte mal, hier, da schreibst du von dem Buch so oder so. Genau, da steht, also ne, es ist eine Publikation, Annette Pehnt hat das unter anderem herausgegeben und da sind Bücher versammelt, die quasi nie geschrieben wurden. Mhm. Und da heißt es bei dir, so oder so, so heißt mein zweiter Roman, der unveröffentlicht und hoffentlich auch bleibt. Und da fand ich aber sehr schön, dass du sozusagen deine Poetik skizziert, die vielleicht ein paar Jahre alt ist und vielleicht hast du auch einfach nur schnell geschrieben, weil du jetzt so ein bisschen unglücklich reinschaust, aber da schriebst du so die sogenannte Wirklichkeit und so die sogenannte Fantasie. Zwischen diesen Polen pendeln all meine Figuren mit dem vagen Gefühl, dass durch eine winzige Verschiebung ein völlig anderes Leben möglich wäre, zum Guten wie zum Schlechten. Jugendsünden oder nein?
Das ist echt lustig, dass oft höre ich dann irgendwelche Zitate so, und erkenne es gar nicht wieder und denke mir, wow. Also aha, interessant. Ja. Also es ist auch gar nicht, als hätte ich das gar nicht jetzt gerade geschrieben, dieses Zitat. Aber klingt okay.
Klingt okay. Ja. Kannst du noch mit
dem... Kann ich okay, unterschreiben,
schön.
So, ja.
Schön. Okay, und dann habe ich noch eine allerletzte und dann enden wir mit dem Ende. Dein eines Buch heißt ja, das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen. Wann wird das wieder sein?
Ach so, nee, ich mache mir immer Sorgen.
Das okay.
Aber ich träume auch immer. Also das so oder so hält sich in der Waage irgendwie.
Okay, so oder so.
Mm.
Schön, okay. dann vielen herzlichen Dank, Thomas von Steinacker. Der Abend ist verflogen. Ich hatte noch so vieles mehr von den Beach Boys, wollte ich noch sprechen, und den Beatles und Orson Welles. Aber so ist das immer. Sonst, genau, müssen wir den unendlichen Podcast machen. Aber ich glaube, das macht die Zeit schon. Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank dir nochmal fürs Kommen und Rede und Antwort stehen. Und wir haben nur zwei Quizfragen geschafft, aber du hast beide richtig beantwortet.
Was gewinne ich? Gibt es da irgendwelche Gewinne?
Nee, so. Daran arbeite ich noch. Genau, also dann einen schönen Abend noch.
Dankeschön.
Tschüss. Flausen.